Es gibt nicht viele Geschichten, an die du dich immer erinnerst. Geschichten, die dich dein Leben lang begleiten, an die du auch nach Jahren ganz plötzlich wieder denken musst. Aber diese Geschichte ist eine davon. Kinder, die Drogen nehmen. Kinder, die ihren Körper verkaufen müssen. Kinder, die das Leben suchen und nichts anderes als die Hölle finden. Denn das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie ihre Hoffnung nicht auf. Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers.
Ab 19. Februar nur auf Amazon Prime Video.
Ja, guten Tag. Noch einmal sprechen Sasan Diaseri und ich über Bahnhof Zoo. Diesmal mit Fragen an Oliver Berben, den Produzenten von Konstantin Film, der viele große Zweiteiler, Vierteiler produziert hat fürs Fernsehen, meistens fürs ZDF. Ein renommierter Produzent der Bahnhof Zoo, zusammen mit Sophie von Uslar, produziert hat. Und er hat mit uns gesprochen, einige Fragen beantwortet. Und wir beginnen mit der Frage an Oliver Berben, wie und wann er beschlossen hat oder welche Menschen beschlossen haben, die Serie überhaupt zu produzieren, wann sie auf die Idee gekommen sind, diesen ganz berühmten Stoff, von dem es ja ein Film von Uli Edel von 1983 gibt, zu adaptieren und eine Serie daraus zu machen, geschrieben von Annette Hess und von Philipp Kadelbach inszeniert. Hier Oliver Berbens Auskunft.
Vor circa 4 Jahren kam Annette Hess auf mich zu, nachdem ich sie gefragt hatte, was sie, wenn sie es sich komplett aussuchen könnte, am liebsten für eine Serie schreiben wollen würde. Sie sagte dann zu mir, dass sie sich in jedem Fall mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo beschäftigen wollen würde, weil es ein Stoff, ein Film gewesen ist, der sie von Anfang an nachhaltig beschäftigt hat, weil es die Generation betrifft, in der sie groß geworden ist. Und zeitgleich hatte ich einige Monate zuvor mit Herrn Rieck und Herrn Herrmann, den beiden Journalisten von Gruner und Jahr, dazu gesprochen, ob wir uns mit dem gesamten Material, was sie hatten, weiter in einer neuen Form beschäftigen wollen würden. So ist das Ganze gestartet. Annette Hess hat dann daraufhin einen Writers Room aufgebaut mit insgesamt 6 Leuten, die unter ihrer Führung dann die ersten Bücher geschrieben haben und die bis zum Ende auch in der Entwicklung dabei waren.
So, das war die erste Frage.
Also was ich am interessantesten fand, war, wie Oliver Berben auf die Entstehungsgeschichte und die Übertragbarkeit der damaligen Geschichte auf die heutige Zeit referiert hat. Also das Buch stammt ja von 1978, Uli Edels Film 1981, und es war ja dann quasi auch ganz klar, dass die heutige Serie halt nicht mehr fest in den frühen 80er Jahren verankert sein könnte. Und die Frage ist ja, Arne, ich weiß nicht, wie du das siehst, was ist eigentlich unsere Generation oder was wäre so, ich müsste ja auch nur versuchen, irgendwie darüber nachzudenken, was Teenager von heute als Referenz nehmen könnten für die Drogenzeit. Für mich war natürlich einer der prägenden Drogenfilme, ohne dass ich selber diese Erfahrung gemacht habe, natürlich Danny Boyles Trainspotting von 96. Das wäre sozusagen der Film meiner Generation gewesen. Und von daher ist der Aspekt natürlich interessant, inwieweit die Macher der jetzigen Prime-Serie sich auf eine ganz bestimmte Epoche bezogen haben und was Jugendliche wohl heute davon denken.
Ja, auch interessant, dass Annette Hess freie Wahl hatte bei dem Stoff, den sie schreiben wollte, also dass er sie gefragt hat und dass sie auch fest entschlossen war, über Bahnhof Zoo zu schreiben und dass sie das lange schon im Blick hatte. Wie, wir hören es nachher noch von Oliver Berben, er selbst auch. Und dass die beiden Autoren all ihre Bänder geliefert haben, die sie damals angefertigt hatten. Nun, wir haben Oliver Berben gefragt, ob er gleich unmittelbar an eine Serie dachte oder an einen längeren Film. Hier seine Antwort.
Es war von Anfang an klar, dass wir uns mit einer Serie beschäftigen wollen. Das lag daran, dass das Material, was durch Rieck und Hermann zur Verfügung gestellt wurde, so unglaublich reichhaltig war. Eine kleine Anekdote gibt es dazu. Horst Rieck kam, nachdem wir gemeinsam beschlossen hatten, das Thema anzugehen, mit einem großen Umzugskarton zu mir ins Büro in Berlin und stellte ihn mir auf den Tisch. Und in diesem Karton drin waren zig alte MC-Kassetten drin. Und das waren die Originalkassetten, mit denen er die Aufnahmen sowohl mit den Kids als auch mit den Erwachsenen über diese 2 bis 3 Monate hinweg gemacht hat. Diese Aufnahmen waren natürlich Jahre alt und jeder, der MC-Kassetten noch kennt, weiß, dass die nicht ewig halten. Wir haben dann eine kleine Firma in Berlin ausfindig gemacht, die sich um die Digitalisierung solcher alten Bänder gekümmert hat. Und daraufhin hat dann der von Annette Hess einberufene Writers Room dieses gesamte Material archiviert und diese Schätze, die da noch drin steckten, an die Oberfläche gebracht.
Ja, in diese MC-Kassetten, von denen er gesprochen hat, ja. In die hätte ich ja auch gerne mal reingehört. Er hat ja, erzählt, das ist ja ein wahrer Schatz, überhaupt dieses ganze Archivmaterial zu haben, das man dann bewerten kann. Es muss einiges, also muss einigermaßen hohen ideellen Wert haben, diese ganzen Tonbandaufnahmen von Zeitzeugen zu haben. Ne?
Ja, und ich wusste um diesen Schatz nicht. Annette Hess wusste wohl davon. Und die Vorstellung, dass also der Karton aus dem Jahr wahrscheinlich 76, 77 mit all diesen alten MCs dahingestellt wurde, das ist schon faszinierend. Übrigens sind diese Tonprotokolle mittlerweile ja zu hören, also die sind sozusagen preisgegeben worden.
Ach,
und, ja, man kann,
wusste ich nicht.
Ja, man kann es mittlerweile hören, vielleicht nicht alles. Es hat übrigens auch Annette Hess einiges dazu gesagt, ist nicht Gegenstand dieser Folge. Wir werden uns bei anderer Gelegenheit noch darüber verständigen. Nun, wir haben dann Oliver Berben allfällig die Frage nach Schwierigkeiten bei der Organisation der Finanzierung dieses großen Projektes, eines der größten Filme, eine der größten Serien, die Berben je gedreht hat, gefragt. Hier Oliver Berben.
Schwierigkeiten gibt es bei Serien dieser Größenordnung eigentlich grundsätzlich an allen Ecken und Enden. Zunächst stand erstmal der kreative Punkt im Vordergrund. Was erzählt man, über welchen Zeitraum, mit welchen Figuren und anhand welcher Perspektiven? Das ist sicherlich das Größte und auch Anstrengendste, mit dem man sich beschäftigen muss und wo wir uns aber auch von Anfang an die Zeit genommen hatten, völlig ohne ein Zieldatum genau anzufangen und zu entwickeln und zu schauen, wo es uns hintreibt. Ich habe Annette Hess und dann dem ganzen Team von Anfang an gesagt, dass wir uns jede Freiheit nehmen, dass wir auf kein Timing hin oder kein bestimmtes Datum hinarbeiten, sondern dass wir sagen, wir machen es so, wie wir uns die Serie im perfekten Fall vorstellen. Und erst wenn wir glauben, dass es so gut ist, wie wir es gerne haben möchten, dass es in der Form erzählt ist, wie wir es uns vorstellen, erst dann überlegen wir, in welcher Form wir es machen. Als das soweit war, ging es natürlich darum zu gucken, welche Partner findet man für so eine Serie. Viele sind in Frage gekommen, es gab viele Angebote, völlig unterschiedlicher Art, national, international. Die Entscheidung am Ende mit Amazon Prime in den meisten der Territorien zu arbeiten, hing damit zusammen, dass die inhaltliche Art und Weise der Auseinandersetzung auf Seiten von Amazon eigentlich genau dem entsprochen hat, wie wir die Serie gerne machen wollen. Also sie haben uns, nachdem wir vorgestellt haben, in welcher Form und mit welchen Mitteln wir diese Serie herstellen wollen, eigentlich komplett freie Hand gelassen. Und das ist am Ende der ausschlaggebende Punkt gewesen. Der nächste Punkt sicherlich genauso wichtig ist, wie finanziert man eine Serie dieser Größenordnung? Mit weit über 25 Millionen Budget, eine der, wenn nicht die teuerste Serie im Augenblick in Deutschland, als deutschsprachige Serie, die es gibt. Das war relativ früh klar, wie die gesamten Kosten eines solchen Werks sich darstellen würden. Und auch hier geht es natürlich dann darum, nicht nur irgendeine, sondern möglichst die beste Finanzierung auf die Beine zu stellen. Das ist unser Job, das machen wir. Und es ist hier sehr, sehr gut gelungen, dass wir auf der einen Seite mit einem großen Hauptpartner wie Amazon arbeiten können und auf der zweiten Seite aber auch nicht alle Rechte weggegeben haben, sondern selbstständig die Entscheidung getroffen haben, mitzuproduzieren, selbst mitzufinanzieren und dann natürlich auch das hoffentlich beste Ergebnis rauszubekommen, weil man im Kopf hat, eben die Serie auch in den gesamten Rest der Welt verkaufen zu können.
Ja, also das ist ein riesiges Projekt. Er spricht auch von der Größenordnung und natürlich gibt es immer Mühlen, aber hier an allen Ecken und Enden. Das weiß man auch von Philipp Kaderbach, der hier sehr, sehr viel selbst gemacht hat. Was würdest du sagen, Sasan? Schwierigkeiten der Organisation und der Finanzierung. Es ist ein 25-Millionen-Projekt.
Ja, weißt du, was das Lustige ist? Ich musste daran denken, bei 25 Millionen, Oliver Berben spricht ja an, dass es sein könnte, dass es sich um die teuerste deutschsprachige Serie handelt, die bisher angelaufen ist. Und man kennt das ja eigentlich von Serien immer so. Ich muss ja gestehen, ich habe andere Serien, es gibt ja auch andere große, teure Serien zwischen auf ARD und ZDF laufen, aber es sind ja meistens immer diese, wo man dann oft einen vorgeschalteten Texttafelprolog hat, der 10 verschiedene Filmförderungsanstalten aufzählt und Produzentenreihen und Redaktionen diverser öffentlich-rechtlicher Sender. Das finde ich eigentlich immer ziemlich ermattend, wenn du halt, es gibt ja sogar schon Artikel darüber, die sich damit beschäftigen, wann ist eigentlich Schluss mit den ganzen Produktionsstudios Logos, die voreingeblendet werden. Also da kann ich doch nochmal sagen, das ist doch mal angenehm, dass man es hier mit einer sehr teuren Serie zu tun hat, ohne vorher 2 Minuten lang sehen zu müssen, wer denn alles daran mitgearbeitet hat. Also reiner Zuschauer sich gesprochen.
Ja, ich habe nicht gesehen, dass es gar keine Filmförderung gab. Also Oliver Berben spricht ja davon, dass sie die Internet, also nicht alles, nicht nur mit Amazon Prime zusammengearbeitet haben, sondern dass sie in einigen, wie man so sagt, Territorien die Rechte wohl auch selbst verkauft haben und dass sie auch selbst finanziert haben.
Aber die wurden nicht vorgeblendet, glaube ich, ne? Also die hat man, glaube ich, nicht vorgestellt bekommen, bevor es mit der Action losging. Aber das weiß ich nicht mehr so genau.
Möglicherweise im Abspann. Ja. Das müssen wir noch einmal sehen, was da aufgeführt ist. Aber es ist eigentlich eine Großproduktion von Berben und von Amazon. Und insofern etwas, dass er fast allein gestemmt hat mit wenigen Co-Produzenten. Also schon eine bemerkenswerte Arbeit. Ich habe Oliver Berben dann gefragt, ob er schon zu Beginn der Planung wusste, inwiefern sich diese Serie unterscheiden wird von Uli Edels Film und ob sozusagen künstlerische Entscheidungen schon im Planungsstadium auch im Hinblick auf die viel, viel längere Serie getroffen worden. Hier ist eine interessante Antwort.
Ganz zu Beginn noch, bevor ich Rieck und Hermann angesprochen hatte, noch bevor wir überhaupt wissen konnten, wie das Ganze aussieht, habe ich Uli Edel angesprochen. Ich habe mit Uli bereits einige Serien hergestellt, unter anderem das Adlon Club der singenden Metzger und jetzt gerade den Friedrichstadtpalast. Wir kennen uns sehr gut und sehr lange und für mich war es absolut wichtig, seine Meinung zu diesem Thema zu hören. Und die erste Reaktion, als ich ihm das erzählte, war sofort, Oliver, das musst du machen. Ich kann dir sagen, wir hatten so unglaublich viel Material damals, als wir angefangen haben, den Kinofilm zu entwickeln und mussten uns für einen Ausschnitt, für eine Richtung entscheiden. Und da war noch so viel mehr da, was natürlich logischerweise in einen Bereich von 90 oder 100 Minuten nicht hereinpasst. Insofern war ich sehr glücklich, dass Uli eigentlich das ähnlich gesehen hat, wie ich auch zu Beginn zu sagen, Moment mal, wir können uns mit diesem Thema noch sehr viel ausführlicher und sehr viel andersartiger beschäftigen, als es der Kinofilm damals konnte. Und diese Entscheidungen wurden direkt am Anfang getroffen. Annette Hess war von ihrer Seite aus total klar, dass sie ist seriell, dass sie ist größer, dass sie ist ausufernder im besten Sinne erzählen wollen würde. Und insofern waren diese Entscheidungen und mussten auch ganz früh zu Beginn der Serie schon klar.
Nämlich, dass er gut bekannt ist mit Uli Edel und bei zwei Filmen mit ihm zusammengearbeitet hat. Den Club der singenden Metzger darunter. Und dass er sich also schon sehr, sehr früh bewusst war, wie der Film sich unterscheiden wird und dass die Myriaden von Material es notwendig machten, dass der Film ganz anders strukturiert ist.
Ja, das ist auch fast schon so ein Shift in der Widmung oder der Aufmerksamkeit, die man heutigen Stoffen schenkt. Also Uli Edel hat also gesagt, Oliver, das musst du als Serie machen, wir hatten einfach zu viel Material, dieses und jenes muss noch rein. Das ist natürlich ein Wunsch oder eine Aufforderung, die man sich vor 20 Jahren nicht hätte vorstellen können, als das Fernsehen halt noch gar nicht so weit gewesen ist, in ähnlicher Qualität solche Sachen zu produzieren. Also das ist ein Dialog, den man, glaube ich, 2001 so noch gar nicht hätte führen können. Also ein großer Segen, dass Serienformate heute so hochwertig sind, dass sich da so viel unterbringen lässt und dass die Leute das auch gucken, ne?
Ja, es ist auch so, der Uli Edels Film wurde damals sehr gelobt und war enorm erfolgreich und wurde kontrovers diskutiert. Manche, die das Buch gelesen haben, die Serie im Stern, haben dann gesagt, ja, aber da fehlt ja so viel. Also ja. Das Buch ist 350, 360 Seiten lang, glaube ich. Man bekommt es heute noch als Taschenbuch, so wie es damals erschienen ist. Und ich lese es gerade. Also allein diese, es sind ja Mitschriften von der Auskünfte, auch mit den Eltern wurde gesprochen, mit allen Protagonisten, sehr, sehr ausführlich. Und diese Massen von Material musste Edel damals bewältigen und es musste natürlich enorm reduziert werden. Nicht so jetzt bei der Serie Bahnhof Zoo. Da wird nahezu alles auserzählt, auch die Nebenstränge. Und es ist sehr gut vor allem die Familien sind sehr gut ausbuchstabiert. Eine weitere Frage, die ich Oliver Berben gestellt habe, war die nach seinem persönlichen Interesse an der Erzählung, an dem Buch, an dem Material. Und hier seine noch sehr persönliche Einschätzung.
In dieser Serie geht es maßgeblich darum, wie Kinder, junge Menschen versuchen, ihren Platz im Leben zu finden und dabei eben auch scheitern. Es zeigt meiner Ansicht nach sehr, sehr eindrücklich, wie wahnsinnig schwierig, völlig unabhängig jetzt nur von der Bedrohung durch äußere Sachen wie Drogen oder Gewalt, Prostitution oder jegliche andere Form von schlimmen Dingen, die einen in dieser Zeit treffen können, zeigt es, wie wahnsinnig schwierig es sein kann, für junge Menschen überhaupt den Platz im Leben in der Gesellschaft zu finden. Und ich denke und finde, dass das ein zeitloses Thema ist. Natürlich konzentriert sich das hier bei Bahnhof Zoo auf die 70er und 80er Jahre, auf das Thema Drogen, auf das Thema Prostitution, auf das Thema Entfremdung von zu Hause. Aber wenn Sie es sich genau anschauen, sehen Sie, dass die Schwierigkeiten und die Bedrohungen auch über die Jahrzehnte hinweg bis heute herein immer noch da sind. Sie mögen vielleicht andere sein, vielleicht auch nicht. Auch heute gibt es die Bedrohung durch Drogen, ob es andere sind, aber auch heute gibt es die Bedrohung durch dem Wunsch, der Gesellschaft gerecht zu werden, soziale Medien, der Druck, die unglaubliche Schwierigkeit, seinen Platz im Leben zu finden als junger Mensch, wo man noch überhaupt nicht ausgereift ist, die ist für mich das Faszinierendste und Wichtigste zu erzählen bei dieser ganzen Serie. Den Teufelskreis, den so etwas entwickeln kann, wenn man dabei sein möchte, wenn man gefallen möchte, wenn man in einer anderen Welt sein möchte, jemand anders sein möchte, weil man selber noch gar nicht genau weiß, was es bedeutet, jemand zu sein. Das ist etwas, was mich immer beschäftigt hat von Anfang an, natürlich durch die eigene Jugend, das eigene Großwerden. Ich bin 71er Jahrgang, also habe genau diese Zeit, die in Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo erzählt wird, als Jugendlicher dann mitbekommen. Ich habe dieses Buch gelesen, kam aus München, aus einer heilen Welt, bin von dort nach Berlin gegangen. Das hat mich so unglaublich getroffen und beschäftigt, bis heute, bis ich die Möglichkeit hatte, mich dann mit diesem Stoff noch mal ganz anders zu beschäftigen. Ich hoffe so sehr, damit Menschen, und zwar jung wie alt, auf ganz andere Art und Weise noch mal zu erreichen, als nur über das Thema Drogen. Das ist ein Thema, aber es geht um so viel mehr dabei. Und es ist auch ein Synonym für viele Dinge, die durch ganz andere Einwirkungen von außen einbrechen können. Und ich hoffe so sehr, dass es dazu führt, dass vielleicht sogar mehrere Generationen zusammen da sitzen, sich das anschauen und dann darüber sprechen. Es dazu führt, dass man sich auseinandersetzt. Es dazu führt, dass man sich Gedanken macht darüber, wie schwer es ist, den richtigen Weg zu finden, wenn man jung ist. Dass sich sowohl die Erwachsenen darüber die Gedanken machen, die Eltern, als auch die Kinder selber. Wir hoffen so sehr, dass diese Serie auf der einen Seite eine Geschichte wird, die Kinder für sich entdecken und nicht eine Erzählung, die Erwachsene über Kinder machen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Akzeptanz des Ganzen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Eltern, die Erwachsenen, sich mit dieser Serie und dem Blickwinkel der Kids auseinandersetzen und darüber ins Gespräch kommen. Das wäre, wenn es funktionieren würde, für mich selber der größte Erfolg.
Ja, das, was mir am schönsten gefallen hat, war die Feststellung, dass man, also wie er sagt, dass man jemand anderes sein will, weil man noch nicht weiß, was es bedeutet, jemand zu sein. Also sprich, seine eigene Ich-Identität noch gar nicht herausgebildet hat oder seine eigentliche Persönlichkeit. Und dass damit halt dieser Teufelskreis auch entsteht, dass es nicht nur um Drogen geht, sondern dass es überhaupt wichtig ist, in der Clique akzeptiert zu sein, dass das da Prioritäten sind, die man einfach setzt. Und deshalb ist natürlich auch gut, was er gesagt hat. Es war ihm wichtig, dass es nicht so wirkt, als hätten Erwachsene das einfach für Kinder gedreht, sondern dass Erwachsene sich selber damit auseinandersetzen.
Ja, allerdings, das ist gut gelungen. Also diese Absicht merkt man, dass sozusagen auf Augenhöhe erzählt wird. Aber was Berben auch sagt, der Platz im Leben, der noch nicht eingenommen wurde, der noch nicht gefunden ist und auch seine persönliche Erfahrung aus den 70er und 80er Jahren. Dann habe ich eine letzte Frage an Oliver Berben gestellt, nämlich die, ob diese enorme Serie Bahnhof Zoo schwieriger oder einfacher als frühere Produktionen waren. Und hier seine Einschätzung, eine sehr positive Einschätzung dieser an sich schwierigen Arbeit.
Die Arbeit an Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war wahrscheinlich am Ende des Tages einer der großartigsten Arbeiten meines beruflichen Lebens. Ich habe das vor einigen Tagen zu Philipp Kattelbacher auch gesagt. Alles an diesen verschiedenen Phasen, die diese Serie hatte, von der Entwicklung über die Vorbereitung, über den Dreh, über die lange Zeit der Postproduktion und jetzt auch das Herausbringen der Serie, jede dieser einzelnen Stationen war mit einer sehr, sehr guten, positiven Seite verbunden für mich. Ich glaube, sagen zu können, dass das eine der Produktionen ist, und das ist nicht immer der Fall und ist auch nicht immer ganz einfach. Ich glaube aber, dass es eine der Produktionen ist von mir, wo ich am Ende sagen würde, die ist genauso geworden, wie ich mir erhofft habe und vorgestellt habe, dass sie aussehen sollte zu Beginn, wo man es noch gar nicht weiß. Dieser Zeitraum, in dem man sich mit so einer Produktion über Jahre beschäftigt, in dem Fall über 4 Jahre, da passiert so viel. Und so viele Menschen arbeiten da dran und so viele Eindrücke und so viele eigene Wege kommen damit rein, dass es ganz oft passiert, dass sie eine Vorstellung haben am Anfang und am Ende hat sich das ganz anders entwickelt. Das ist nicht schlimm und meistens sogar sehr, sehr gut. Aber hier ist es so gewesen, dass man eine Vorstellung hatte und am Ende des Tages würde ich sagen, vielleicht ist das aber auch sehr subjektiv von mir jetzt gesagt, würde ich sagen, dass es sich genauso entwickelt hat, wie ich mir vorgestellt habe, dass es sich entwickeln sollte. Genauso aussieht, wie ich dachte, dass diese Serie aussehen muss und soll. Insofern ist diese Produktion wahrscheinlich für mich einer der zufriedenstellendsten Arbeiten, die ich je gemacht habe.
Ja, also er ist sehr zufrieden mit dem Projekt und so wie es ausgegangen ist. Und dass er sich den Film so vorgestellt hat, das ist erstaunlich, dass er sich den Film so gewünscht hat. Immerhin, es ist eine achteilige Serie, sehr ausführlich. Und man kann ihm aber glauben, dass er so zufrieden ist.
Ja, ich meine, das Interessante ist ja überhaupt, sich also einen historischen Stoff zu nehmen und den zu transponieren in die Gegenwart, das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man denkt. Ne? Also viele Remakes siedeln ihre Stoffe doch in derselben Zeit an. Also gerade bei, gut, es ist ja kein literarischer Stoff, sondern ein Sachbuchstoff, aber dennoch bleibt man ja oft in der Ära von damals auch gehangen. Aber das bietet sich bei Jugendstoffen nicht wirklich an, weil sich Generationen ja verändern und Jugendliche heute anders sind als die der späten 70er. Deswegen war es wahrscheinlich auch einfach notwendig, sie mit den heutigen Nöten und Gelüsten oder Sorgen auch zu konfrontieren, anstatt irgendwie das versuchen so darzustellen, als wäre das damals einfach, als wäre das ein Film von damals. Und deshalb ist es halt, denke ich, dass das Mutigste auch an der Produktionsentscheidung, das tatsächlich über verschiedene Zeitebenen anzusiedeln.
Ja, das ist also eine Entscheidung, die man möglicherweise bezweifeln kann. Oder manche werden unglücklich darüber sein, dass die Situierung eben nicht eindeutig in den 70er Jahren ist. Aber dieses strukturelle Problem hat er ja von Beginn an bedacht. Wie das künstlerisch gelöst ist, das muss sich jeder ansehen. Also das ist schwer zu beschreiben. Wir haben es schon versucht, ungefähr darzustellen, was die Qualität dieser Serie ist und wie das Problem der Anachronismen gelöst ist. Nun, wir bedanken uns für diese Episode bei Oliver Berben und sprechen demnächst mit den Schauspielern von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Schalten Sie wieder ein. Vielen Dank.
Bis bald.